In Ihrem künstlerischen Schaffen sind Sie sehr vielseitig aufgestellt. Wie hängt das, was Sie heute tun, mit Ihrem biografischen Werdegang zusammen? Oder hängt das überhaupt in irgendeiner Form zusammen?
Ja, wenn jetzt damit gemeint ist, dass ich ja auch in verschiedenen Bereichen tätig bin und auch grenzüberschreitend, zum Beispiel zwischen Literatur und Musik, dann sicherlich schon. Es waren also alles frühe Interessensgebiete von mir, auch die Musik eben. Und früher in meiner Schulzeit hätte ich das jetzt auch nicht so sagen können. Da hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, dass ich Musiker werden will oder komponieren will, und hatte auch so eine Zeit lang Kompositionsunterricht. Also da war schon angelegt, dass es so verschiedene künstlerische Felder gibt, die mich interessieren. Und das hat sich sogar in den letzten Jahren in gewisser Weise wieder ein bisschen intensiviert durch Kooperationen mit Komponisten und Arbeiten im Bereich der Musik. Was ich vielleicht auch dazu sagen sollte, ist, dass ich so in meiner journalistischen Tätigkeit auch einen Schwerpunkt habe in neuer Musik, also dass ich mich mit zeitgenössischer Musik beschäftige, da auch Radiosendungen mache, schreibe darüber. Also einerseits aus einer journalistischen Perspektive in meiner eigenen Arbeit fließen diese Dinge da auch wieder ein. Ein anderer grenzüberschreitender Bereich geht vielleicht in Richtung Urbanistik oder Stadtforschung. Das hat dann wiederum ganz speziell mit dem Ruhrgebiet zu tun und meinen Forschungen, die ich betrieben habe in den letzten Jahren. Aber gut, das ist etwas, was dann tatsächlich später erst sich ausgeprägt hat als Interesse, ja.
Und daran anknüpfend, wie würden Sie Ihren Beruf bezeichnen? Sehen Sie sich als Schriftsteller oder als Wissenschaftler oder würden Sie sich als Journalisten bezeichnen?
Wissenschaftler nicht, Journalismus ja, das spielt schon eine Rolle, das sind Arbeiten, die ich auch mache parallel. Schriftsteller oder Autor würde ich eigentlich sagen, also ich würde das auch möglichst offen halten wollen. Also aus der Wissenschaft bin ich eher abgedriftet, wobei ich manchmal schon so in einem größeren Zusammenhang von literaturwissenschaftlichen Publikationen auch gefragt werde, zu schreiben über Kollegen, aber das sind dann eher essayistische Arbeiten, da würde ich dann auch nicht sagen, das ist jetzt strenge Wissenschaft, wo bis in die letzte Fußnote alles belegt sein muss, sondern das würde ich dann eher als ein essayistisches Schreiben begreifen. Dann so an der Grenze ein bisschen vielleicht zur Wissenschaft.
Und inwieweit beeinflusst Ihr Wissen über Musik Ihr literarisches Schaffen?
Ich denke, dass ich, obwohl ich jetzt nicht in dem Sinne Lyrik schreibe, sondern hauptsächlich Prosa, ich viel Wert auf sprachmelodische und rhythmische Aspekte lege und da vielleicht auch ein bisschen genauer arbeite, als das andere machen, die Prosa schreiben. Es gibt es durchaus, dass es auch direkte Anknüpfungspunkte gibt, dass mir irgendein Stück Musik zu irgendetwas anregt. Und dann gibt es dieses Feld der Kooperationen, wo ich mit Komponisten zusammenarbeite, wie zum Beispiel im vergangenen Jahr mit Harald Münz, mit dem Kölner Komponisten, wo es wirklich darum gegangen ist, auch Texte zu entwickeln, die dann in eine Komposition einfließen. Eine Kooperation auch zu suchen, also nicht einfach, dass ein Komponist kommt und sagt, ah, mir gefällt dieser Text, mit dem würde ich gerne irgendetwas machen, sondern dass es so einen gemeinsamen Ansatz gibt, etwas zu entwickeln. Das wäre dann wiederum eine ganz direkte Auseinandersetzung, weil diese Texte sind dann schon direkt so angelegt, dass sie in so ein musikalisches Projekt hineinpasst, damit der Komponist damit arbeiten kann.
Wie ist das Wortmaterial von Satzteillage entstanden? In Satzteillage steht im Nachwort, dass Sie sich dazu auch von einem Musikstück haben inspirieren lassen. Und wie genau ist diese Textcollage Satzteillage entstanden?
Ja, also da ist es so, das stimmt. Da beziehe ich mich auf diese Komposition Schubert Teilelager von Rolf Riem. Das ist aber eigentlich ein bisschen ein ungenauer und oberflächlicher Bezug, weil mich da mehr so diese Titel auch interessiert hat. Nicht wirklich im Detail die Verfahrensweise, die Riem anwendet, sondern es ist die Idee, mit Teilen zu arbeiten. Dieser Text ist entstanden nach einer Reihe von Büchern, den ich wirklich im strengen Sinne montiert habe, zum Beispiel dieses Buch Zitat Ende, das vorher entstanden ist. Das ist wirklich eine Montage, wo jeder Partikel irgendwo herkommt. Und davon musste ich mich dann in gewisser Weise auch ein Stück weit befreien von dieser strengen Montage. Andererseits ist es natürlich so, dass man ja gar nicht umhin kommt, mit Versatzstücken zu arbeiten, weil ja alles vorgefertigt ist, diese ganzen Redewendungen und Schablonen, die die Alltagssprache bereithält und derer ich mir jetzt auch in diesem Moment bediene. Letztlich ist es dann auch dieses Projekt in dieser Ambivalenz angesiedelt, einerseits zu sagen, ich möchte mich da jetzt ein bisschen frei schwimmen von dieser strengen Montage, die ich dann so weit strapaziert habe, dass ich wirklich dann teilweise nach einzelnen Worten tagelang gesucht habe, die an irgendeine Stelle passen. Das wird dann irgendwann auch absurd oder gewinnt so eine Eigendynamik. Davon wollte mich einerseits freischwimmen, andererseits war diese Versuchsanordnung dieser Satzteile, die immer mit demselben Wort eingeleitet werden, ist so ein Netz, in dem sich alles Mögliche verfangen kann. Und das war dann natürlich auch teilweise wieder Material, das vielleicht aus einer Lektüre hineingekommen ist, aus dem Radio oder aus einem Gespräch, das man an demselben Tag mit irgendjemandem hat. Und das ist dann wirklich so eher Treibgut des Alltags gewesen.
Und Sie verschriftlichen etliches, was Sie in einem Gestus teilnehmender Beobachtung sammeln. Welche Haltung nehmen Sie in der Beobachtung gegenüber diesen Gegenständen ein, die Sie beobachten?
Also erstmal ist es so ein Modus der Selbstbeobachtung, da gehört auch hinein, eigene Arbeitstechniken zu überdenken oder sich zu überlegen, wie kann man daran drehen es oder vielleicht anders machen. Das ist dann der Modus der Selbstbeobachtung, etwas ganz anderes und irgendwie objektiveres ist es dann diese Art von Beobachtung der Umwelt, wie ich sie zum Beispiel in diesen Ruhrgebietsprojekten auch gemacht habe, wo ich wirklich dann systematisch mich in bestimmten Stadtteilen nähere. Das ist ja auch keine wissenschaftliche Stadtforschung im strengen Sinne, aber es ist doch ein anderer Modus als der, der jetzt in diesem Satzteillagerbuch zum Beispiel stattgefunden hat. Also ja, ich denke, da gibt es unterschiedliche Modi der Beobachtung und Selbstbeobachtung und auch Mischformen.
Wie entdecken Sie neue Orte und warum entscheiden Sie sich, über bestimmte Orte zu schreiben, zum Beispiel eben über das Ruhrgebiet?
Vor etlichen Jahren gab es so eine Anthologie, wo man Texte zum Thema Bergbau sammeln sollte im weitesten Sinne. Und das war der erste Anlass, mal so einen Text über Stadtteil im Bochumer Süden zu schreiben, wo diese frühe Bergbaugeschichte, wo im Ruhrtal noch die Kohle abgebaut wurde, relativ präsent ist auch. Und dann bin ich aber drauf gekommen, dass mich doch dieser spezielle Stadtraum ganz besonders interessiert. Das ist kein Stadtraum, den man mit den normalen Kategorien begegnen kann. Also mich hat immer dieser Überraschungsmoment sehr interessiert. Also man geht irgendwo los oder fährt irgendwo los und weiß eigentlich nicht, was dann kommt. Also in jeder anderen Stadt weiß man, dass es irgendwie, da gibt es eine Gründerzeit, Gürtel und eine Altstadt und irgendwann kommt man zu Neubausiedlungen und Baumärkten und dann ist die Stadt zu Ende. Aber hier weiß man es eigentlich nicht. Da steht man plötzlich auf einem Acker oder es beginnt gleich die nächste Stadt oder es ist eine Industriebrache dazwischen oder man steht fast auf der Autobahn. Also das ist so ein Flickenteppich in so einer speziellen Weise, dass man wirklich immer wieder an verschiedensten Stellen ansetzen kann und loslaufen kann und Überraschungen erlebt und mit seinen vorgeprägten Orientierungen nicht so hundertprozentig klarkommt immer. Dann ist es auch die Form, dass ich in diesem Buch Ruhrtext auch eine literarische Form gesucht habe, die dem Aufbau dieses großen Patchworks Ruhrgebiet entspricht. Das ist eine Vielzahl von kleineren Texten und größeren, die sich irgendwie aufeinander beziehen, die nebeneinander stehen. Es aber auch nicht so eine Linearität gibt, sondern man könnte die Bausteine auch austauschen. Man kann auch kreuz und quer lesen in dem Buch. Und dann, wie ich daran gearbeitet habe, war es dann in der Tat so, dass ich irgendwo mal begonnen habe und dann ist es auch so, dass man sich Stadtpläne anschaut und denkt, ja, das könnte interessant sein. Natürlich sollte es auch ein bisschen eine Ausgewogenheit sein und so. Also dass es schon so eine Durchmischung verschiedener Zonen auch gibt. Natürlich könnte man sagen, ja, warum bist du dort nicht hingegangen? Und da gibt es nie einen guten Grund dafür oder dagegen. Und es ist auch so, dass da immer noch weiter Texte entstehen, dass dieses Buch auch gar nicht abschließbar ist in dem Sinne.
Haben Sie eine spezielle Methode, wie Sie sich Orte neu aneignen?
Im Ruhrgebiet war meine Methode dann eigentlich so, diese einzelnen Kapitel, die als Derive von 1 bis 30 firmieren, sind immer so entstanden, ich habe mir einen Ort ausgewählt und dann gehe ich los, habe so einen Erkundungsraum eines Stadtteils und das ist dann eigentlich ein Tag lang Open End. Man lässt sich treiben, guckt sich um, geht vielleicht in irgendeine Kneipe, guckt sich irgendwas an, wenn es irgendwelche markanten Punkte gibt. Es ist so ein systematisches sich treiben lassen und durch diesen Stadtteil zu vagabundieren. Das ist eine sehr zeitlich expansive Angelegenheit. Es ist immer ein langer Tag dann mindestens. Dann geht es auch sehr stark um Texte im Stadtraum. Und das ist ein Aspekt, der mich jetzt jenseits dieser ganz spezifischen Örtlichkeiten und Auseinandersetzung mit dem Ruhrgebiet auch interessiert hat, ist dieses, ja, die Lesbarkeit von Städten, die auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Auf der übertragenen Ebene heißt dann eben Lesbarkeit, dass man sich Wege bahnt, dass man sich orientiert, dass man versucht, irgendetwas zusammenzureimen. Ja, das ist jetzt eine Siedlung, die zu einem Bergwerk gehört hat, das lange nicht mehr existiert, aber man kann sich das irgendwie zusammenreihen. Aber Lesbarkeit heißt auch der Text, der tatsächlich im Stadtbild offen zutage liegt. Und das ist eigentlich viel mehr, als man sich normalerweise bewusst macht, weil man das ja auch nicht braucht. Wenn ich jetzt mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs bin, dann nehme ich ein paar Schilder wahr und Verkehrszeichen und dann ist es auch gut. Oder Graffiti sieht man vielleicht. Aber wenn man sich das systematischer vornimmt, zu schauen, was da eigentlich an Lesbarem einem begegnet, ist es schon sehr viel. Aber diese Methodik ist etwas, was ich auch sehr speziell im Ruhrgebiet entwickelt und gemacht habe. Das würde woanders wahrscheinlich schlechter gehen oder es würde mich auch weniger interessieren in anderen Städten, weil mir das dann doch irgendwie zu begrenzt ist oder zu vorstrukturiert. Und hier ist aber doch ein ziemlich schwer zu erschöpfender Raum eigentlich. Also ich habe das in dem Sinne auch woanders nicht so gemacht.
Wie stehen Sie zum gegenwärtigen Literaturmarkt und wie stehen Sie dazu, was die Kritik zu diesem Markt beiträgt?
Die Kritik jetzt im Sinne dessen, was in den Feuilletons als Kritik
Ja, genau.
stattfindet. Ja, ich denke mal, das kann man jetzt grundsätzlich an zwei Aspekten betrachten. Das eine ist, dass es immer so gewesen ist, dass es einen Mainstream im sogenannten Markt gegeben hat. Und jenseits davon haben die interessanteren und innovativeren Entwicklungen stattgefunden. Ich meine, wenn ich jetzt von dem ausgehe, was ich mache, oder Leute, die ähnlich arbeiten wie ich, oder deren Literatur ich auch schätze oder in meiner Zeitschrift veröffentliche, eine gewisse Art von nicht mainstreamförmiger, nicht auf den Roman und auf traditionelles Erzählen setzende Literatur hat von vornherein eine randständige Existenz geführt. Wäre ja auch absurd, wenn man davon ausgehen würde, dass man große kommerzielle Erfolge haben könnte. Das war nie wirklich anders, denke ich. Und dann muss man sich halt auch überlegen, was man will. Was ich insgesamt Problem finde oder schade finde, ist eben diese Verengung in einer breiteren Öffentlichkeit. Denn vor 20, 30 Jahren war es wahrscheinlich so, dass irgendwelche interessierten Leute oder Lehrer oder was weiß ich, die jetzt nicht fünf Literaturzeitschriften ständig lesen, aber die einfach Feuilletons lesen, dass die auf verschiedene Dinge hingewiesen worden sind, weil die eben dort auch vorgekommen sind und mal irgendwie was anderes auch gelesen haben, weil es vielleicht in der Zeit eine Rezension gegeben hat oder so etwas. Und das hat, glaube ich, fast ganz aufgehört. Und es gibt also eine Verengung der Wahrnehmung, eine Verengung dessen, auch was Verlagsarbeit betrifft. Früher waren Verleger stolz auf ihre sogenannte Querfinanzierung, dass sie sich irgendwelche unverkäuflichen Dinge geleistet haben und andere Bücher haben sich halt gut verkauft und das hat sich irgendwo ausgeglichen. Heute ist es so, dass die großen Verlage eigentlich gar nichts mehr machen und dass die riskanten Projekte alle von Kleinstverlagen und Ein-Mann-Unternehmen getragen werden, was natürlich auch irgendwo absurd ist, aber das ist die Realität heute. Wenn man die Künste vergleicht, die bildende Kunst zum Beispiel auf den größten Ausstellungen, wo hunderttausende Leute hingehen, auf der Biennale von Venedig oder auf der Documenta, werden stark erklärungsbedürftige und hochkonzeptuelle Dinge gezeigt. Und das ist auch möglich. Also an der Documenta werden keine Aquarelle gezeigt. Wenn die Documenta so funktionieren würde wie der Literaturbetrieb, würden da lauter so kleine Aquarelle hängen, die irgendwie nett sind und niemanden überraschen. In der bildenden Kunst gibt es offensichtlich eine größere Bereitschaft, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die jenseits des Mainstreams liegen. Da scheint sich der Literaturbetrieb sehr weitgehend dagegen abzudichten. Es ist auch ein seltsamer Anachronismus, wie in den unterschiedlichen Kunstsparten das funktioniert, also dass es keine Bereitschaft gibt oder vielleicht wird die auch zu wenig herausgefordert, dass man sich mal wirklich ein anspruchsvolles Buch oder ein Gedichtband in die Hand nimmt und damit beschäftigt. Das würden die meisten Leute nicht tun, aber sie laufen durch die Documenta oder durch irgendwelche Ausstellungen im Folkwang-Museum, die eigentlich schon herausfordernd sind, und das gehört irgendwie zur Lifestyle und zur Freizeitgestaltung viel eher dazu. So in den 70er Jahren war es schon so, dass es eine Zeit gab, wo viel mehr an experimenteller, neoavantgardistischer Literatur veröffentlicht wurde, in ein paar Verlagen, auch größeren, sogar wie Rowohlt oder Luchterhand. Das hat dann irgendwann wieder aufgehört. Natürlich, man wünscht sich Leser und Interesse, das ist klar. Aber wenn die großen Verlage nicht mehr willens oder in der Lage sind, so etwas zu tragen, dann sollen sie es einfach lassen. Es ist ja auch im Musikbusiness ähnlich, dass diese großen Labels eigentlich auch alles verbockt haben und sich dann für 20 Jahren darüber beklagen, dass sie nichts mehr verkaufen. Und für jedes Interesse haben sich aber Labels gegründet. Es hat jedenfalls keinen Sinn, das jetzt nur zu beklagen. Man muss eben, glaube ich, nicht darauf warten, dass sich irgendwelche Zustände wiederherstellen, sondern man muss die Dinge anders organisieren. Ich denke, dass das Netz da schon eine sehr große Rolle spielt, was zum Beispiel die Auseinandersetzung mit Literatur und so Rezensionsforen betrifft. Also da gibt es ja nur, um nur zwei Dinge zu nennen, poetenladen.de-Seite, da gibt es eine ganze Menge von Rezensionen und Autorenporträts und Interviews, und Fix Poetry, diese Seite, die auch viele Rezensionen bringt, also das gibt es ja alles. Was mich eher wundert, ist, dass das Netz und die Bedingungen des Schreibens und des Publizierens im Netz so wenig ästhetisch reflektiert werden von Autoren. Die schreiben ihre Texte und die wollen sie am liebsten gedruckt sehen, und wenn das nicht sofort geht, dann kann man es auch mal irgendwo im Netz publizieren. Aber es herrscht kein wirkliches Bewusstsein für Schreibbedingungen im Internetzeitalter. Also da ist ein struktureller, sehr großer Konservatismus bei den Literaten auch vorhanden, dass die eigentlich immer dieses Papier hochhalten und sich da lange Klagegesänge aufhören, wie schlimm das ist, wenn man keine Bücher mehr in der Hand hat. Wird aber auch von vielen Lesern und Kritikern wahrscheinlich auch in diese Richtung gezogen. Und dann möchte man einen Dichter haben, der mit einem Bleistift irgendetwas auf Papier schreibt, und das ist dann das Eigentliche und Echte. Ich denke mal, die Literatur, die ich mache und vertrete und auch in der Zeitschrift, die findet jenseits des Marktes statt. Dafür gibt es keinen Markt. Das ist auch ein häufiges Missverständnis. Viele Leute denken, dass Autoren hauptsächlich vom Buchverkauf leben würden, dass das eine wichtige Einnahmequelle wäre, was ja überhaupt nicht stimmt. Also man muss sich ja nur vor Augen führen, dass ein normaler Autorenvertrag vorsieht, dass man 10% des Ladenpreises bekommt. Da kann man sich ausrechnen, wie große Verkäufe erforderlich sind, dass man da so ein bisschen was rausspringt. Daraus folgt, also wenn man keine Kriminalromane schreibt oder Memoiren von Schlagersängern oder Fußballern, ist nichts zu verdienen mit dem Buchverkauf. Also diese ganzen Einnahmequellen für Autoren sind woanders angesiedelt. Das sind Stipendien, Preise, Lesungen natürlich sind auch wichtige Instrumente der Autorenförderung. Das findet dann auf ganz anderen Ebenen statt und hat so unmittelbar mit dem Markt auch auch nichts zu tun, wobei ich leider die Tendenz erkennen kann, da und dort, dass es immer mehr Bestrebungen gibt, diese Förderinstrumente, die eigentlich eine Kultur- und Literaturförderung sein sollten, immer marktorientierter zu betreiben. Ich hoffe nicht, dass wir in 30 Jahren so weit sind, dass man dann irgendwie als Autor irgendwo ein Stipendium haben will, dann nachweisen muss, dass sich der Roman sicher 30.000 Mal verkauft. Und wenn das nicht der Fall ist, muss man das Geld vielleicht zurückzahlen. Also ich denke, es geht wesentlich darum, dass man von jenseits des Marktes agiert, und da und dort gibt es dann vielleicht Anschlussmöglichkeiten, die bei mir teilweise auch sehr unterschiedlich waren. Ich meine, so ein Thema wie die Auseinandersetzung mit dem Ruhrgebiet, die könnte jemanden interessieren aufgrund der literarischen und formalen Herangehensweise, die ich wähle. Und es könnte sich aber jemand dafür interessieren, weil sie hier leben oder sich mit dem Ruhrgebiet selber beschäftigen oder einfach mal wissen wollen, was da jemand macht, der von außen kommt und über ihre Gegend sozusagen geschrieben hat. Es gibt immer so eine Überlagerung auch von ganz unterschiedlichen legitimen Interessen, wie man Texte herangehen kann und wie das mal in die eine oder in die andere Schublade hineinpasst oder nicht hineinpasst. Ja, das ist auch nicht immer so vorhersehbar. Man macht das ja nicht, weil man denkt, dass man da jetzt irgendwie endlich die Idee gehabt hat, wie man damit groß rauskommt oder so. Also ich meine, man denkt immer, wenn man sich jahrelang mit dem Thema beschäftigt oder irgendwo dranbleibt, hat man natürlich subjektiv das Gefühl, das wäre den Aufwand wert, sonst würde man es ja nicht machen. Das kann sich dann nur auf längere Sicht herausstellen, ob das wirklich so war. Das kann man selber auch nicht so gut beurteilen. Aber der Markt kann es wahrscheinlich auch nicht.
In Moor oder Moos fordert der Erzähler seine Leser oder Leserinnen auf, sich intensiv mit dem Text auseinanderzusetzen, zum Beispiel auch Passagen durchzustreichen oder sich das zu kopieren und mit einem Textverarbeitungsprogramm zu verändern. Ist Ihnen das wichtig, dass Ihre Leser oder Leserinnen sich Ihren Texten auch auf eine andere Art und Weise nähern und das nicht einfach nur von vorne bis hinten durchlesen, sondern auch kreativ an diese Texte herangehen?
Also, es ist natürlich eine schöne Vorstellung, was passieren könnte. Es wird realistischerweise wahrscheinlich nicht so häufig stattfinden. Es ist auch ein Rückgriff. In dem Text zitiere ich ja auch teilweise aus dem Buch Die Insel von Peter Okotiewicz, der auch in den 60er Jahren solche Konzepte hatte und davon ausgegangen ist. Man kann das natürlich auch nur andeuten, oder ich finde, es ist wichtig, so eine Infragestellung des normalen Lese- und Rezeptionsvorganges zumindest vorzuschlagen oder ins Spiel zu bringen. Andererseits fände ich jetzt auch nicht gut, vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß, wenn man so eine ganz offensive Mitmachliteratur propagieren würde, wo der Leser, wenn er den Text überhaupt zur Kenntnis nimmt, gezwungen ist, sich das selber zusammenzubasteln. Ich glaube, man kann das nur so ein bisschen vorschlagen oder einbringen. Und ich würde das auch nicht noch offensiver machen. Das käme mir dann auch nicht richtig vor, oder so ein bisschen aufdringlich. Oder ich mag es auch als Leser oder als Besucher von Veranstaltungen oder von Theateraufführungen nicht, wenn da solche aufdringlichen Mitmachkonzepte dann an einen herangetragen werden. Das funktioniert ja meistens auch nicht gut. Wenn es so eine Rückführung in die Praxis geben kann, dann würde das bei mir auch anders ausschauen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr im Rahmen der Emscher Kunst Veranstaltungen gemacht, die so workshopartigen Charakter hatten und wo ich schon versucht habe, einerseits Leute durch bestimmte Stadtteile zu führen und sozusagen die literarischen Texte wieder in den Raum zurück zu übersetzen, andererseits workshopartige Experimente zu machen, so kleine urbanistische Experimente, die dann zum Beispiel darin bestehen können, dass man versucht, sich mit dem Stadtplan von Neapel in Gelsenkirchen zu orientieren. Also das kann schon auch auf so eine praktisch-experimentelle Ebene kommen. Das finde ich nicht uninteressant. Aber das kann ein Text so für sich innerhalb eines Buches vielleicht auch nur ein bisschen andeuten, solche Auswege und Aneignungsmöglichkeiten.